Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast. Medizin für die Ohren.
Mit Viola Gräfenstein. Viele Menschen kennen den Begriff Plattfuß aus ihrer Kindheit. Doch was passiert, wenn sich das Fußgewölbe erst im Erwachsenenalter absenkt? Welche Warnzeichen sollten Betroffene ernst nehmen? Und wann reichen Einlagen und Physiotherapie nicht mehr aus? Darüber spreche ich heute mit einem der führenden Spezialisten für Fuß- und Sprunggelenkschirurgie in Deutschland, Professor Dr. Med. Sebastian Hagmann vom Deutschen Gelenkzentrum Heidelberg in der Athos-Klinik Heidelberg. Herzlich willkommen, Herr Professor Hagmann. Herr Professor Hagmann, was genau versteht man unter einem erworbenen Knicksenkfuß und wie entsteht diese Fehlstellung überhaupt?
Der Knicksenkfuß ist im Wesentlichen eine Abflachung des Fußlängsgewölbes, kann man sagen. Das Wort Knick kommt daher, dass die Ferse, die normalerweise immer ein bisschen nach außen geneigt ist, mehr nach außen geneigt ist. Da fängt das Problem schon an, weil wir nicht genau sagen können, wo die Grenze genau besteht. Also was ist noch in Ordnung, was ist schon zu viel? Da gibt es auch einen Graubereich sicherlich. Also daher kommt das Wort Knick, und Senk kommt eben von der Absenkung des Fußlängsgewölbes. Wenn das einsinkt, dann spricht man eben von einem Senkfuß. Und wenn es ganz extrem ist und der Fuß hat kein Längsgewölbe mehr, berührt also mit dem inneren Abschnitt den Boden, dann spricht man von einem Plattfuß. Das ist aber an sich ein und dieselbe Erkrankung oder Entität, wenn man so will. Zur Entstehung gibt es mehrere Möglichkeiten. Der angeborene Plattfuß zum Beispiel ist etwas extrem Seltenes. Das kommt im Neugeborenenalter vor, wird auch ab und zu mal übersehen. Das ist eine angeborene Fehlstellung, die aber mit dem normalen Knicksenkfuß, wie wir ihn so kennen, eigentlich gar nichts zu tun hat. Dann der kindliche Knicksenkfuß, also das, was nahezu alle Kinder beim Laufbeginn haben, oder auch der kindliche Plattfuß. Da liegt es einfach daran, dass das Bindegewebe und die Muskulatur noch nicht so wahnsinnig gut ausgeprägt ist, sodass am Anfang der Fuß eben noch kein Längsgewölbe ausbildet, was er dann später durch Aufbau der Muskulatur und durch das Bindegewebe tut. Es ist aber auch so, dass man sagen muss, dass im kindlichen Knickplattfuß und Knicksenkfuß das eine ganz normale Entwicklung ist, die nahezu alle Kinder betrifft.
Warum tritt die Erkrankung häufig erst im Erwachsenenalter auf, obwohl der Fuß zuvor jahrzehntelang beschwerdefrei war?
Das ist eine spannende Frage. Es gibt eigentlich Studien, die zeigen, dass ein Knicksenkfuß im Kindesalter, auch wenn er weiter besteht, nicht notwendigerweise im Erwachsenenalter Probleme machen muss. Aber es kann natürlich durch verschiedene Faktoren, Übergewicht, Überbelastung, falsches Schuhwerk etc. dazu kommen, dass über lange Zeit dann eben Beschwerden bestehen. Und es existiert noch eine Besonderheit, nämlich die sogenannte Tibialis Posterior Dysfunktion, bei der also die Tibialis Posterior Sehne reißt, sich entzündet, insuffizient wird, also nicht mehr richtig funktioniert und dadurch ein fortschreitender und meistens sehr beschwerdehafter Knickplattfuß oder Knicksenkfuß auftritt.
Also viele Betroffene berichten zunächst nur über diffuse Schmerzen an der Fußinnenseite. Ja, und welche frühen Warnzeichen sollten dann Patienten überhaupt ernst nehmen?
Also ich würde mal sagen, im Kindes- und Jugendalter sollte ein Schmerz immer abgeklärt werden. Das sollte ja eigentlich nicht normal sein, dass unsere Kinder mit Schmerzen durch die Gegend laufen. In aller Regel ist es so, dass da, wenn Schmerzen bestehen, eine Einlagenversorgung schon ausreicht, um die Beschwerden ausreichend zu adressieren. Im Erwachsenenalter ist es so, dass ebenfalls Schmerzen abgeklärt werden sollte. Und ganz besonderes Warnzeichen ist meiner Meinung nach, wenn man ein zunehmendes Absinken des Fußlängsgewölbes und ein zunehmendes Abknicken des Fußes beobachtet. Weil das kombiniert mit Beschwerden häufig dafür spricht, dass man eine sogenannte Tibialis Posterior Dysfunktion hat. Und die lässt sich in aller Regel nicht ohne adäquate Behandlung verändern.
Was genau ist eine Tibialis Posterior Dysfunktion? Können Sie das mal erklären, damit man versteht, welche Tragweite das haben kann für den Körper, für den Menschen?
Also im Wesentlichen ist es so, dass die Tibialis Posterior Sehne die vielleicht wichtigste Sehne ist, um das Fußlängsgewölbe zu stabilisieren. Wenn die ihre Funktion verliert, und das geht in verschiedener Art und Weise, meistens kommt es nicht zu einer akuten Ruptur, also wie bei der Achillessehne, dass man sich verletzt, sondern zu einer kontinuierlichen Schädigung der Sehne durch immer wieder auftretende kleine Verletzungen. Und dadurch wird die Sehne erstens zu lang, zweitens entzündet sie sich, was meistens schmerzhaft ist, und drittens kann sie dann damit eben ihre Funktion nicht mehr erfüllen, nämlich das Fußlängsgewölbe zu verspannen, und der Fuß sinkt ein. Es kommt also zu einer schwerwiegenden Gelenkfehlstellung am Fuß, die dafür sorgt, dass der Fuß immer weiter in den Knickplattfuß abdriftet, kann man so sagen. Und das lässt sich dann auch röntgenologisch zum Beispiel recht eindrücklich dann zeigen. Der Funktionsverlust, die Entzündung der Sehne führt dann zu einem recht beschwerdehaften Bild, was den Patienten in aller Regel auch so starke Beschwerden auslöst, dass sie sich dann beim Arzt vorstellen. Deswegen, wenn man eben merkt, okay, der Fuß sinkt immer mehr ab, der verändert sich.
Weil das kann sich ja auch auf die Wirbelsäule und auf die Hüfte und so weiter, ne, auf die ganze Statik auswirken. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Also es ist so, dass der Körper nicht hundertprozentig symmetrisch ist. Das wissen wir. Also wir wissen das aus dem Gesicht. Auch das Gesicht ist nicht symmetrisch. So ist es mit verschiedenen Dingen an der unteren Extremität auch. Also wir haben unterschiedlich lange Beine, was in, sagen wir mal, kleinerer Ausführung überhaupt keine Probleme macht. Unsere Beine können unterschiedliche Drehungen haben. Auch das ist bekannt, dass es da Unterschiede gibt, die überhaupt kein Problem machen. Aber wenn natürlich eine Seite sich so schwerwiegend verändert, dass die andere Seite dafür kompensieren muss, ist es eben häufig so, dass dann in der Kette plötzlich Knie, Hüfte, Kreuzdarmbeingelenk, Wirbelsäule Beschwerden bekommen.
Bisschen zu Kopfschmerzen manchmal auch, ne?
Ja, wenn man so will. Also wenn die Kette erstmal auseinandergenommen ist, kann das bis zu Kopfschmerzen führen, theoretisch, ja.
Wie stellen Sie denn in Ihrer Praxis die Diagnose?
Also das Wichtigste ist tatsächlich, auch wenn viele das heute nicht mehr wahrhaben wollen, immer noch die körperliche Untersuchung. Dadurch lässt sich extrem viel feststellen und es ist immer wieder schade, wenn ich Patienten habe, die dann sagen, ich war jetzt bei 4 Ärzten und Sie sind der Erste, der den Fuß in die Hand genommen hat, weil tatsächlich unheimlich viel von dem, was man dann an Diagnostik machen kann und vielleicht auch muss, viel gezielter gemacht werden kann, wenn man vorher eine vernünftige Untersuchung gemacht hat. Also zur Untersuchung gehört für mich dazu, mir den Patienten anzuschauen, wie er läuft. Wie läuft er mit Schuhen? Wie läuft er barfuß? Den Fuß in die Hand zu nehmen, haben wir irgendwo zum Beispiel bei einer Entzündung irgendwelche Überwärmungen? Funktioniert denn zum Beispiel die Tibialis posterior Sehne so, wie sie soll? Geht der Fuß, wenn der Patient sich auf die Zehenspitzen stellt, sofern er das noch kann? Richtet sich das Fußlängsgewölbe auf? Wenn nein, ist das ein schlechtes Zeichen? Und das sind eben alles so Dinge, zusammen mit der Beweglichkeit, wo liegen die Beschwerden etc., die bei der körperlichen Untersuchung dann helfen können, auch die Diagnostik ein bisschen einzugrenzen. Ich mache eigentlich bei allen Patienten gerne einen Ultraschall, einfach weil das ein Verfahren ist, was schnell verfügbar ist, keine Strahlenbelastung hat. Wenn wir dann aber schwerere Knickplattfüße haben, haben wir die Möglichkeit, Röntgenbilder zu machen im Stehen, ganz wichtig, weil wir ja wissen, wie die Fehlstellung aussieht, wenn der Fuß belastet ist. Heutzutage haben wir ebenfalls die Möglichkeit, ein sogenanntes DVT durchzuführen, digitale Volumentomographie. Das ist im Wesentlichen ein dreidimensionales Röntgengerät, hat eine annähernd gleiche Strahlenbelastung wie Röntgen, aber viel bessere Auflösung und lässt sich auch belastet durchführen. Und jetzt gerade, wenn wir von Gelenkfehlstellungen, Knorpelschäden oder auch Sehnenveränderungen sprechen, dann ist natürlich die Magnetresonanztomographie auch noch ein wichtiges Verfahren.
Und wann können konservative Maßnahmen wie Einlagen, Physiotherapie oder spezielle Schuhe die Beschwerden lindern?
Also im Wesentlichen ist es so, dass man bei fast allen Patienten, es sei denn, man hat schon einen schwerwiegenden Schaden, das erstmal ausprobieren kann. Im Kindes- und Jugendalter ist es eigentlich das Erste, was man immer macht, wenn Kinder mit Beschwerden kommen. Natürlich muss man sie erstmal untersuchen und gucken, ob irgendwelche Risikofaktoren oder Warnzeichen bestehen. Also zum Beispiel auch im Zehenspitzenstand, wenn sich das Fußlängsgewölbe nicht aufrichtet, dann könnte es sein, dass dahinter ein Verwachsen von Knochen steckt. Das wird durch Einlagen vermutlich nicht lösbar sein. Nach solchen Dingen sucht man dann eben speziell. Aber wenn es ein eben normaler kindlicher Knicksenk- oder Knickplattfuß ist, dann verschreibt man erstmal Einlagen, eventuell auch mal Physiotherapie, wobei die Physiotherapie nicht den Sinn haben soll, den Patienten jetzt sein ganzes Leben lang zu begleiten, sondern eher Übungen zu erlernen, die man dann täglich durchführen kann, so wie man auch Zähne putzt, was für die Fußgesundheit tatsächlich auch wesentlich ist. Auf Zehenspitzen gehen, solche Dinge. Beim Erwachsenen ist es so, da kann man das auch ausprobieren. Wenn natürlich aber ein Patient zum Beispiel eine schwere Tibialis posterior Dysfunktion hat, dann ist es eher nicht aussichtsreich, zu lange konservativ zu therapieren. Man kann das trotzdem erstmal versuchen, gerade mit Kräftigungsübungen etc. Man muss nur wissen, dass bei den schwerwiegenderen Formen die Wahrscheinlichkeit, dass man das konservativ behandeln kann, eher gering ist.
Ab welchem Punkt wäre eine Operation sinnvoll oder sogar notwendig?
Sinnvoll immer dann, wenn man konservativ die Beschwerden nicht mehr in den Griff bekommt. Also wenn Einlagen, Physiotherapie und zahlreiche andere Verfahren nichts mehr helfen, weil natürlich ein schmerzhafter Fuß und unglaublich starke Einschränkung im Alltag ist. Ich vergleiche das immer damit, dass ich sage, wenn Sie mal in eine Glasscherbe getreten sind, dann werden Sie auch nicht mehr froh, bis diese Glasscherbe entfernt ist. Und ein schmerzhafter Fuß gehört, glaube ich, zu den unangenehmsten Dingen, die man haben kann. Das heißt, immer dann, wenn wir es nicht schaffen, dem Patienten eine Beschwerdelinderung oder Freiheit zu verschaffen, dann muss man an eine Operation denken. Es ist keine lebensnotwendige Operation, aber sicherlich wahrscheinlich eine, die Lebensqualität verbessern kann. Anders ist es bei den Dingen, die schon einen Schaden ausgelöst haben oder bei denen ein Schaden droht. Da muss man vielleicht sogar etwas kritischer sein und sagen, okay, die OP kann auch bei eher geringen Beschwerden empfohlen werden, wenn sich in der Zukunft einfach durch den natürlichen Verlauf der Erkrankung das Ganze verschlechtern könnte. Also in den Augenblicken müssen wir dann an eine Operation denken.
Wie sieht denn die Therapie bzw. auch welche Operationsverfahren gibt es denn jetzt an Ihrem Gelenkzentrum in Heidelberg in der Athos-Klinik? Wie sind Sie da spezialisiert?
Also wir sind spezialisiert, insbesondere ich, weil ich jetzt im DGZ tatsächlich der einzige Fußchirurg bin, auf alle Verfahren vom Neugeborenen bis zum Greis, kann man sagen. Das liegt daran, dass ich auch Kinderorthopäde bin und Fußchirurg. Das heißt, das bilde ich alles ab. Es ist sehr unterschiedlich. Also bei Kindern kommen ganz andere Verfahren zur Anwendung als bei Erwachsenen. Bei Kindern ist es häufig so, dass OPs insgesamt eher selten sind, aber sie reichen von in sehr jungem Alter eher weichteiligen Operationen, wo man also gar nichts am Knochen macht, weil die Knochen noch so knorpelig sind, bis dann in höherem Alter, also ab etwa 8 Jahren, Knochenoperationen, die allerdings fast immer, es sei denn, es gibt wirklich sehr, sehr schwere Fehlstellungen, gelenkerhaltend sind. Es gibt Verfahren, die für manche Füße in Frage kommen, die das Wachstum lenken sollen. Das ist die sogenannte Arthrorise, ein Verfahren, was sich in den letzten 20 Jahren auch beim Knicksenk- und Knickplattfuß durchgesetzt hat, wenn er beschwerdefrei ist. Und beim Erwachsenen gibt es auch zahlreiche Verfahren. Idealerweise passt man das Ganze ab, wenn ein gelenkerhaltendes Verfahren noch möglich ist. Gibt aber auch so schwere Knickplattfußformen, dass eben Versteifungsoperationen notwendig sind. Dazu muss man aber sagen, dass die schlimmer klingen, als es jetzt dann wirklich ist. Letztlich ist es ja so, wenn das Fußlängsgewölbe so eingebrochen ist und die Gelenke sich verändert haben, dass das untere Sprunggelenk zum Beispiel nicht mehr funktioniert, dann kann eine Versteifung des unteren Sprunggelenks auch erreichen, dass der Patient sich trotzdem relativ normal bewegen kann, weil er sein oberes Sprunggelenk noch erhalten hat. Im schlimmsten Fall, wenn man das aber eben nicht irgendwann macht, könnte es sogar dazu kommen, dass auch das obere Sprunggelenk einen Schaden nimmt. Und da könnte es dann eben sein, dass das entweder versteift oder ersetzt werden müsste. Also da gibt es zahlreiche Verfahren. Vielleicht noch kurz zur Tibialis Posterior Dysfunktion. Da ist es so, diese Sehne funktioniert nicht mehr. Die können wir auch nicht reparieren. Die wird ersetzt durch eine andere Sehne. Das ist in der Fußchirurgie ein Verfahren, was es sehr häufig gibt. Also wenn wir eine Sehne haben, die nicht mehr funktioniert aus irgendeinem Grund, aus Nervenschädigungsgründen, Rissen oder sonst irgendwas, können wir uns, ähnlich wie in der Handchirurgie, Sehnen nehmen und ihnen eine neue Funktion geben.
Woher kommt die Sehne dann?
Das ist jetzt zum Beispiel die lange Beugesehne der Zehen. Die wird also aus der Fußsohle rausgeholt und als Ersatz für die Tibialis Posterior Sehne in das Kahnbein gebaut. Und dadurch hat man dann eben wieder eine funktionierende Aufrichtung des Fußlängsgewölbes.
Ja, viele Patienten sorgen sich ja auch um die Zeit nach der Operation, wie lange sie da in die Reha müssen und was sie dann vielleicht tun müssen danach und ob sie überhaupt arbeiten können oder Sport machen können. Was sagen Sie dazu?
Das hängt natürlich sehr vom Ausmaß der Operation ab, muss man sagen. Also ich habe ja jetzt gerade vom, sagen wir mal, Kindesalter bis zum Erwachsenenalter ein paar Beispiele genannt. Und da kann man im Wesentlichen sagen, je jünger der Patient und je kleiner der Eingriff, desto schneller geht es auch danach. Im Wesentlichen ist es so, sobald wir was am Knochen verändern müssen, im Sinne von, wir müssen einen Knochen durchtrennen und anders wieder zusammensetzen, auch wenn das Gelenk erhaltend ist, dann ist erstmal für mindestens 6 Wochen keine Belastung auf dem Fuß möglich. Das ist einfach wichtig, dass die Patienten das wissen. Und es ist meiner Meinung nach auch wichtig, keine falschen Erwartungen zu wecken, wie schnell man dann wieder auf die Beine kommt. Ich sage den Patienten immer, ja, sie haben jetzt diese Fehlstellung vielleicht innerhalb von 10, 20 Jahren entwickelt. Wir korrigieren das in 1,5 Stunden. Der Körper braucht einfach Zeit, um sich dran zu gewöhnen. Also Pi mal Daumen kann man sagen, dass die ersten 6 Wochen in aller Regel dadurch gekennzeichnet sind, dass man nicht voll drauf laufen darf auf dem Fuß und man dann nochmal 6 Wochen braucht, bis man, sagen wir mal, für Alltagsbelastungen wieder einigermaßen einsatzfähig ist, also spazieren gehen. Radfahren, Schwimmen, solche Dinge sind in der Regel früher notwendig. Also ich denke, wenn man sich auf einen Zeitraum von etwa 3 Monaten einstellt, dann ist das realistisch. Und da hängt es natürlich auch sehr davon ab, was ein Patient arbeitet. Wenn jemand im Büro arbeitet, wird er da sicherlich nach 1-2 Wochen wieder arbeitsfähig sein. Ein Dachdecker wird sicherlich eher ein paar Monate brauchen.
Wie lässt sich denn präventiv ein absinkendes Fußgewölbe verhindern? Hätten Sie da Tipps für Patientinnen oder für jeden eigentlich?
Also, wenn es jetzt nicht wirklich um eine krankhafte Veränderung zum Beispiel einer Sehne geht oder krankhafte Veränderung der Fußgelenke, dann ist in aller Regel eine Kräftigung der Muskulatur, die das Fußlängsgewölbe unterstützt, immer sinnvoll. Dazu gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Man kann eine sogenannte Fußgymnastik machen. Ich mache das auch sehr gerne, wenn Patienten das erste Mal bei mir sind und man noch nicht sofort an eine Operation denken will oder so, dass ich kombiniere eine Behandlung aus erstens Einlagen. Einlagen können natürlich helfen, haben aber den Nachteil, dass sie der eigenen Muskulatur ein bisschen die Arbeit wegnehmen. Deswegen müssen wir an anderer Seite ein bisschen nachregulieren. Das heißt, ich verschreibe in der Regel nochmal Krankengymnastik. Und diese Krankengymnastik hat zum Ziel, mit den Patienten ein Programm zu erarbeiten, was sie dann täglich durchführen können. Und dazu gehört zum Beispiel Gehen im Zehenspitzenstand, Hacken gehen, dann Übungen, bei denen man zum Beispiel mit den Zehen ein Handtuch aufhebt und irgendwo wieder ablegt. Solche Dinge, da gibt es ganz schöne Programme, die man machen kann. Und das kann tatsächlich helfen, wenn man das konsequent macht, dem Ganzen etwas vorzubeugen. Auch was auch gut ist, sagt zumindest die Studienlage, es gibt eine Studie, die gezeigt hat, dass Kinder, die barfüßig laufen, seltener Knicksenkfüße bekommen als welche, die in Schuhwerk laufen. Aber man kann es schon auch ein bisschen erklären. Wir bewegen uns natürlich viel mit gedämpften Schuhen. Wir bewegen uns wenig auf unebenem Untergrund. Und es ist wahrscheinlich so, dass wenn wir barfuß laufen und kleine Steinchen haben, denen wir mal ausweichen müssen und so weiter, dass die Muskulatur natürlich ganz anders gefordert wird. Also insofern kann man barfuß gehen, sofern keine Verletzungsgefahr besteht, denke ich, relativ gut, zumindest im Sommer empfehlen.
Herr Professor Hartmann, ich danke Ihnen sehr für dieses interessante Gespräch.
Vielen Dank.
Das war der Fachärzte-Talk von Primo Medico, die erste Wahl für medizinische Spezialisten. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.